Inside Osterbeek. Menschen stärken Zukunft. Folge 2.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir befassen uns ja mit den verschiedensten Themen rund um die Umwelt und um Tiere oder allgemeine Ökosysteme. Und heute werden wir einen besonderen Blick auf bedrohte Tierarten im Meer werfen und über die sogenannte Rote Liste, also die Liste der besonders bedrohten Tierarten, sprechen. Und bei mir sind heute Max und Steffen wieder zu Gast, so wie sonst auch. Moin Jungs.
Moin.
Moin.
Und wie geht's euch? Erzählt mal ein bisschen.
Ja, also bei mir ist alles so gut, alles soweit gut. Und wie geht's dir?
Ja, alles bestens. Steffen?
Ja, bei mir auch. Alles topfit.
Perfekt. Okay, wahrscheinlich haben viele unserer Zuhörer schon viel über dieses Thema mitbekommen, denn in den Medien wird es ja oft thematisiert, dass die Tierarten immer weiter bedroht sind. Und es wird ja auch viel über die Gründe und über die Faktoren gesprochen. Aber wir wollen heute nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und verschiedene Aspekte beleuchten. Und zu Beginn unseres Podcasts heute werden wir uns erstmal damit befassen, welche Tierarten denn überhaupt bedroht sind, damit die Zuhörer einen Eindruck bekommen, welche Tiere denn überhaupt von diesem Klimawandel und von den anderen Faktoren betroffen sind. Und generell kann man da erstmal sagen, dass wir uns jetzt fünf größere und bekanntere Tiere ausgesucht haben, an denen wir das dann so ein bisschen erklären und ein wenig die Gründe nennen. Okay, wir beginnen jetzt erstmal mit der Meeresschildkröte, denn bei ihr ist vor allem der Klimawandel als Ursache für ihr Aussterben, denn durch den Klimawandel entstehen immer weniger Nachkommen, denn eine Schildkröte legt ja Eier und aus den Eiern schlüpfen dann die Nachkommen, aber der Schlüpferfolg aus diesen Eiern hängt stark von Temperaturfaktoren oder von Feuchtigkeitsfaktoren ab. Und höhere Temperaturen sorgen dann dafür, dass weniger Jungtiere überleben und dass sozusagen einfach allgemein immer weniger Nachkommen entstehen. Wenn die Temperaturen weiter zunehmen, wird es sich auch weiter verschärfen. Zudem sind Meeresschildkröten oft als Beifang von Fischernetzen in Gefahr. Also sozusagen auch die Gefahr durch den Menschen ist hier relevant. Allerdings kann man auch Meeresverschmutzung als Problem nehmen, denn vor allem junge Schildkröten, die gerade geschlüpft sind, die noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, schätzen oft Plastik fälschlicherweise als Nahrung ein. Und daraufhin ersticken sie dann an dem Plastik, während sie es dann gerade essen oder verhungern. Dadurch, dass ihr Magen voller Plastik ist und dort sozusagen kein Platz mehr ist für richtige Nahrung. Und Forschungen zufolge wird die Überlebensrate um 50 bis 60% zurückgehen können in den nächsten Jahren bei den Meeresschildkröten. Auf dieser roten Liste, die ich eben gerade angesprochen habe, stehen zudem auch Haie. Bei den Haien sind aber der Mensch der größte Feind und nicht unbedingt die klimatischen Verhältnisse. Denn Haie werden oft von Menschen getötet und dann ihre Extremitäten teuer verkauft. Beispielsweise Haifischflossen sind sehr bekannt. Zudem sind auch Haie oft Opfer vom Beifang durch den Menschen. Jährlich werden etwa 100 Millionen Haie durch Fischernetze getötet. Und Haie gelten zudem irrtümlicherweise als Gefahr für den Menschen. Durchschnittlich gibt es lediglich 5 Todesfälle durch Haieangriffe. Und deswegen könnte man auch das als Grund ansehen, weshalb Haie gejagt werden, um sozusagen diese Gefahr für Menschen zu reduzieren. Dann gibt es natürlich auch noch Delfine. Allerdings sind nur noch wenige Delfine vorhanden. Das hat auch mit der Jagd durch den Menschen zu tun. Insbesondere in Japan und in Peru ist die Delfinjagd sehr weit verbreitet. Denn die Delfine werden gejagt und ebenso wie die Haie anschließend auf Fischmärkten zum Verkauf angeboten. Und hier kann man also eine Parallele sehen zwischen den Haien und den Delfinen, die ja eher als größere Meerestiere gelten. Und vor allem durch ihre Seltenheit, also dadurch, dass sie immer seltener werden, auch immer interessanter für die Menschen sind und die Jagd nach diesen Tieren immer weiter fortgesetzt wird. Dann kommen wir zu den Seepferdchen. Bei ihnen sind es dann aber wieder Klimabedingungen, die dafür sorgen, dass sie aussterben. Vor allem werden ihre Lebensräume zunehmend durch Verschmutzung und Zerstörung bedroht. Und dadurch ist es sehr schwer für die Seepferdchen, noch geeignete Lebensräume zu finden, die zu ihren Lebensbedingungen und zu ihren allgemeinen Bedingungen, die sie brauchen, passen. Und das letzte Tier auf unserer Liste sind die Wale. Die werden auch von Menschen gejagt, Und vor allem ist da das Problem, dass sich Wale sehr langsam fortpflanzen. Und wenn die Menschen vermehrt Wale jagen, führt das zu einer Reduzierung des Bestandes. Und gleichzeitig kommen dann nicht genug neue Wale, beziehungsweise die Nachkommen der Wale nach. Gleichzeitig spielen auch hier wieder die Umweltbedingungen eine Rolle, denn Wale sind von Überfischung, Plastikverschmutzung und industriellen Abwässern betroffen, die ihre Lebensbedingungen sehr schwer machen dafür, dass sich der Bestand wirklich natürlich erholen kann. Und dadurch kann man sagen, dass die Wale einmal von den Menschen betroffen sind durch diese menschliche Jagd, wie es zum Beispiel auch bei den Haien oder bei den Delfinen eben gerade war. Allerdings sind es vor allem halt diese Reduzierung des Bestandes, die dazu führt und diese verlangsamte Fortpflanzung, dass immer weniger Wale nachkommen. Und gleichzeitig spielen dann auch noch die Ökofaktoren eine Rolle. Und das macht es sehr schwer für die Wale wieder nachzubilden, sage ich jetzt mal.
Diese Bedrohung dieser Tierarten, die Maxi gerade angesprochen hat, ist tatsächlich erst durch den Menschen so zustande gekommen. Wie Maxi gesagt hat, sind vor allem Überfischung und der Klimawandel und die damit verbundene Verschmutzung der Meere und die unter anderem auch der Temperaturanstieg der Gewässer große Faktoren in dem Aussterben oder in der Bedrohung verschiedenster Tierarten, weshalb der Mensch praktisch dieser große Faktor ist und dies auch erst durch die Industrialisierung stattfindet und nichts ist, was schon sehr, sehr lange besteht, sondern erst in den letzten 50 bis 100 Jahren so stark ein Problem für die maritimen Ökosysteme geworden ist.
Genau, das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Und ich knüpfe einfach mal daran, was du gerade meintest. Du hast ja schon die grundlegenden Folgen bzw. die grundlegenden Gründe für das Aussterben der Tiere angesprochen. Und ich konzentriere mich jetzt vor allem auf zwei große Aspekte. Einmal diesen Temperaturanstieg durch den Klimawandel und einmal die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll. Ich beginne jetzt erstmal mit der Temperatur. Die globale Durchschnittstemperatur ist in den letzten Jahren bzw. in den letzten Jahrzehnten immer weiter angestiegen. Und das Meer absorbiert sehr viel Wärme. Und im Meer gibt es für die Tiere bzw. für die Meerestiere wenig Rückzugsmöglichkeiten, um dieser Hitze zu entkommen. Denn an Land können sich Tiere beispielsweise in den Schatten stellen, um dort abzukühlen. Aber im Meer ist ja überall, beziehungsweise also nicht überall, aber überwiegend die gleiche Temperatur vorhanden. Und dadurch haben diese Tiere halt einfach diese Rückzugsmöglichkeiten nicht, um dieser Hitze zu entkommen, sondern sind dieser Hitze durchgehend ausgesetzt. Deshalb gibt es auch ein doppelt so schnelles Verschwinden der Meerestiere im Vergleich zu Tieren an Land. Wie ich eben gerade schon angesprochen hatte, absorbieren die Meere die Wärme, die durch den steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre zurückgehalten wird. Und das hat dann die Folge, dass das Wasser heutzutage so warm wie nie zuvor ist. Die Temperaturerhöhung um einen halben Grad bzw. einen Grad hat dann auch negative Auswirkungen auf die Nahrungs- oder Partnersuche für die Tiere. Und wie eben angesprochen, hat auch der Plastikmüll spielt eine wichtige Rolle in diesem Problem. Denn jährlich gelangen mehr als 10 Millionen Tonnen Abfälle in die Ozeane. Das hat damit auch zu tun, dass die Produktion von Plastik natürlich mit den Jahrzehnten stark angestiegen. 1950 waren es circa 1,5 Millionen Tonnen, die jährlich produziert werden. Und heute sind wir bei einer unglaublichen Summe von 400 Millionen Tonnen. Dazu kann man auch noch sagen, dass der gesamte Meeresmüll zu 75% aus Kunststoff, also aus Plastik, besteht. Und man sieht ja oft diese Müllteppiche an den Oberflächen des Wassers. Und da sieht man schon die Auswirkungen dieser Meeresverschmutzung. Wichtig ist hierbei aber zu sagen, dass mehr als 90% der Abfälle auf dem Meeresboden sinken. Und dadurch, das, was wir sich die Bilder, ist nur ein minimaler Teil von dem, was eigentlich im Meer passiert, was diese Verschmutzung angeht. Und man bekommt das gar nicht so richtig mit. Man hört immer die Zahlen und man sieht diese Bilder, wie eben gerade angesprochen. Aber das wirkliche Problem, diese wirklichen großen Zahlen, die werden halt oft unter den Tisch gekehrt und man bekommt davon nicht so viel mit. Und deswegen ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen und innovative Ideen zu entwickeln, wie man dieses Problem dann auch letztendlich angehen kann.
Etwas, was ich da zu dem Schönen, was Maxi gerade noch gesagt hat, ergänzen wollte, ist, dass hier bei uns in Europa neben der Verschmutzung des Wassers durch Plastik auch die Verschmutzung durch Chemikalien in der Agrarwirtschaft ein großes Problem darstellt. Düngemittel enthalten oft Stoffe, die für die maritimen Ökosysteme nicht gut sind. Und diese werden halt in der Agrarwirtschaft dann benutzt, gelangen in den Boden und gelangen sowas so in die Flüsse und Seen, in Europa vor allem, wodurch bestimmte chemische Substanzen in die Gewässer kommen und somit auch den Lebewesen in unseren Flüssen hier vor Ort schaden und diese beeinträchtigen. Dazu kommt auch noch sowas wie die Baummaßnahmen in Gewässern. Ganz oft wurde, vor allem wieder hier in Europa bei uns, werden Flüsse und Seen durch Baumaßnahmen begradigt oder verkleinert oder meinetwegen auch vergrößert, was natürlich nicht gut ist für die dort ansässigen Lebewesen, da auch das wieder diesen Lebewesen schadet, da die Lebensräume halt zerstört werden.
Na gut, dann melde ich mich nochmal zu Wort, nämlich mit der Frage, welche Auswirkungen werden diese bedrohten Tierarten auf die Menschen schlussendlich haben? Besonders betroffen sind natürlich diejenigen, die von der Fischerei leben, da sie so weniger Einnahmen generieren oder tatsächlich sogar ihren Job verlieren würden. Ein weiteres Problem ist, dass die Fischprodukte somit teurer werden und somit nicht mehr konsumiert werden. Und so geht natürlich auch unsere Nahrungsvielfalt verloren, da wir diese Fischprodukte eben nicht mehr konsumieren können und nur noch auf andere Fleischprodukte angewiesen sind.
Dazu kann man ja auch gut sagen, dass sich natürlich vor allem der Preis, was Fischprodukte angeht, sehr bemerkbar gemacht hat, wenn man zum Beispiel schaut, es war ja vor allem in den Medien oft Thema, dass die Nordseekrabben immer weniger werden und dass man mittlerweile für 100 Gramm Nordseekrabben schon 6 € oder so im Supermarkt bezahlt, was halt früher nicht der Fall war. Und daran erkennt man auf jeden Fall schon das Problem und wie dieses Problem sich auch dann auf die Menschen reflektiert. Und nochmal auf diese Fischerei nochmal diese Fischerei anzusprechen. In ärmeren Ländern und in Entwicklungsländern viele wirkliche Fischerdörfer, wo wirklich jeder Mensch von dieser Fischerei wirklich abhängt. Und wenn diese Fischerei dann für den Menschen nicht mehr zugänglich ist, beziehungsweise nicht mehr möglich ist, auszuleben, dann bricht diesen Menschen halt eine komplette Lebensgrundlage weg und die ganze Existenz ist sozusagen verloren gegangen. Und deswegen sieht man das halt. Also wir in Europa haben viel mehr andere Möglichkeiten, uns zu ernähren. Wir sind nicht auf tierische Produkte unbedingt angewiesen und vor allem nicht auf Fisch. Und das ist halt in anderen Ländern anders, wo wirklich Fisch der Hauptbestandteil der Nahrung ist. Und deswegen fällt es vielleicht uns ein bisschen leichter, über dieses Problem zu reden, weil wir uns denken, uns betrifft es nicht wirklich so. Aber es sozusagen aufmerksam auf dieses Problem zu machen, dass nicht nur bei uns dieses Problem vorhanden ist und dass bei uns das Problem vor allem nicht so gravierend ist wie in anderen Teilen der Welt. Und deswegen muss man immer bedenken, dass es vielen Menschen wirklich anders, also noch schlechter geht, was dieses Problem angeht. Und ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, was du meintest. Und ich gehe jetzt nochmal darauf ein, du hast ja jetzt die Auswirkungen auf den Menschen angesprochen. Gleichzeitig muss man dann aber auch gucken, welche Auswirkungen dieses ganze Problem auf die Meere hat. Und ich habe mich jetzt auf den Klimawandel konzentriert. Also sozusagen, welche Auswirkungen dieser Klimawandel besonders auf dieses Ökosystem Meer besitzt. Und wie ich schon angesprochen hatte, absorbieren die Meere einen Großteil der globalen Erwärmung. Das führt dann natürlich zu einer schnelleren Erwärmung der Meere. Und ich hatte auch schon angesprochen, dass die Meere so warm wie noch nie sind. Dazu ist ein Vergleichswert. 2019 war die Meerestemperatur 0,075 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal nicht so gravierend und nicht so schlimm. Aber im Vergleich kann man hier auf jeden Fall erwähnen, dass dieser Temperaturanstieg, den ich gerade genannt hatte, mit einer ausgestoßenen Energiemenge vergleichbar ist, die fast 4 Atombombenexplosionen wie in Hiroshima freisetzen müsste. Und wenn man diese Zahlen hört, sieht man dann natürlich auch nochmal viel gravierender, dieser minimale Temperaturanstieg, der so niedrig klingt, 0,075 Grad, klingt, als wäre es wirklich kein großes Problem. Aber wenn man das dann mit diesem Hiroshima-Beispiel vergleicht, sieht man, welche Auswirkungen das eigentlich auf das Ökosystem Meer und auf das Leben weltweit für alle Bevölkerungsteile hat. Und wenn man diese Zahlen hört, muss man wirklich darüber nachdenken, welche Auswirkungen das wirklich mit sich bringt und nicht nur die Zahlen als Einzelnes wahrnehmen, sozusagen.
Ich wollte dazu jetzt natürlich noch ergänzen, Maxi, dass wenn eine bestimmte Tierart jetzt ausstirbt, ne, dann in der Nahrungspyramide, angenommen der Hai stirbt aus durch Überfischung, durch den Menschen, was du ja vorhin gesagt hattest, wodurch der besonders bedroht ist, angenommen der Hai stirbt aus, dann bricht diese ganze Nahrungspyramide, in der der Hai an oberster Stelle steht, zusammen. Das heißt, das ganze Ökosystem, was damit verbunden ist, fällt praktisch zusammen, da dann bestimmte Tierarten dann zu viel vorhanden sind, das heißt, andere werden dann wieder zu wenig vorhanden sein, wodurch das Aussterben dieser einen Tierart dann zu sehr vielen Problemen für ganz viele andere Tierarten noch führt. Das heißt, das Aussterben einer Tierart hat auch verheerende Folgen auf nicht nur das Ökosystem, natürlich auf das Ökosystem, aber halt auch auf jegliche andere Tierarten, die in der Nahrungspyramide mit dieser einen ausgestorbenen Tierart sind.
Das ist nämlich auch das Ding. Man denkt sich vielleicht oft, dass nur weil eine Tierart jetzt ausstirbt oder der Bestand weniger wird, dass das wahrscheinlich einfach nicht so schlimm ist, weil so viele Tiere in den Meeren leben. Aber wie du halt gerade richtig angesprochen hast, es baut sozusagen alles im Meer aufeinander auf und dieser Nahrungskreislauf der Tiere vor allem würde somit komplett zusammenbrechen. Und nur weil die eine Tierart sozusagen bedroht oder ist bzw. ausstirbt, hat das natürlich dann auch verheerende Folgen auf andere Tierarten. Und sozusagen ist nicht nur diese eine Tierart jetzt wirklich massiv betroffen, sondern es hat halt wirklich auf das gesamte Meer bringt die ganzen Folgen fürs Meer sozusagen mit und für alle Meeresbewohner.
So, nachdem wir das alles geklärt haben, wollen wir natürlich auch Vermutungen anstellen, wie sich das ganze Problem in der Zukunft entwickelt. Also ich denke, dass das Problem sich nicht wirklich verbessern wird, da der Klimawandel immer schlimmer wird und somit die Bedrohung der Tierarten auch immer weiter zunimmt. Es gibt zwar einige Maßnahmen in bestimmten Meeresgebieten, wie zum Beispiel Verbote von bestimmten Netzen, wodurch Beifang verhindert wird. Jedoch sind diese Verbote nicht einheitlich, sondern nur in einigen Gebieten. Und deswegen können keine wirklichen Erfolge erzielt werden. Und außerdem ist ja die Verschmutzung durch Plastikmüll weiterhin immer noch ein großes Problem. Denn es werden zwar einige Maßnahmen, wie zum Beispiel Plastikstrohhalme, werden durch Papierstrohhalme ersetzt, jedoch sind das auch keine weitreichenden Maßnahmen. Steffen, Maxi, was sagt ihr denn dazu? Wie seht ihr das?
Also ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Ich finde das sehr wichtig, was du gerade mit den Strohhalmen angesprochen hast. Denn das war ja so ein Media-Ding mit diesen Save the Turtles, dass man sozusagen diese Strohhalme nicht mehr benutzen soll, damit die Schildkröten sozusagen dadurch nicht in Gefahr geraten. Und es ist natürlich eine wichtige Maßnahme und führt zur Reduktion des Plastikmülls. Aber man kann natürlich auch aus rein menschlicher, logischer Sicht darauf gucken und dann natürlich verstehen, dass man nicht so richtig versteht, dass viele Verpackungen immer noch Plastik beinhalten, viel Plastik beinhalten und dass dann sozusagen die Strohhalme das Problem lösen sollen. Deswegen finde ich, man müsste gleichzeitig an vielen Stellschrauben auf einmal drehen und viele Probleme auf einmal sozusagen lösen und nicht nur sagen, wir verbieten jetzt Plastikstrohhalme, sondern wir verbieten jegliche Plastikverpackungen, auf die man wirklich verzichten kann und versuchen dann nach Alternativen zu suchen, wie zum Beispiel Pappkartons oder sowas oder recyceltes Papier oder es gibt ja viele Möglichkeiten heutzutage schon, aber man muss dann halt wirklich gleichzeitig an vielen Punkten auf einmal sozusagen ansetzen und nicht sich denken, wir verkaufen jetzt keine Plastikstrohhalme mehr, sondern Papierstrohhalme und das Problem ist gelöst. Also wenn man so denkt, dann wird man in diesem Konflikt beziehungsweise dieses Problem nicht lösen und in dem Konflikt nicht weiterkommen.
Da stimme ich dir komplett zu, Maxi. Du hast mir praktisch die Worte aus dem Mund geklaut hast. Du hast komplett recht damit. Dieser Fokus auf diesen einen Bereich von diesem Strohhalm bringt am Ende natürlich nicht viel, weil Strohhalme an sich ja nicht der Hauptplastik in den Meeren sind. Und nur weil jetzt vielleicht weniger Strohhalme aus Plastik konsumiert werden, beziehungsweise dann in den Meeren landen, heißt das ja noch lange nicht, dass es kein Plastikmüll in den Meeren mehr gibt. Was ich mich jetzt aber noch gefragt habe, ist, was wir denn konkret jetzt machen können, um diese Tierarten zu schützen, um etwas gegen dieses Problem zu tun? Habt ihr da Ideen, Jungs?
Ja, genau. Also es fängt schon bei den ganz einfachen Sachen an, wie zum Beispiel einfach Freunde oder Familie darüber zu informieren, dass dieses Problem besteht, sodass diese selbst aktiv werden. Man könnte natürlich weitgehend auf Plastik verzichten. Außerdem sind natürlich Spenden eine sehr gute Maßnahme, um dem Problem entgegenzuwirken. Zum Beispiel sind da Spenden an Organisationen wie zum Beispiel Greenpeace sehr hoch angesehen, da diese den Meeresschutz öffentlich vertreten und dafür bekannt sind, dass sie dem Problem entgegenwirken. Und außerdem kann man bei seinem eigenen Fischkonsum darauf achten, dass man eben nur Fische konsumiert, die nicht aus bedrohten Beständen kommen. Und da kann man sich im Internet informieren, welche Bestände bedroht sind und welche nicht.
Und ich finde, genau mit diesen Maßnahmen kann man sehr gut erkennen, dass sozusagen nicht nur die großen Konzerne oder Wissenschaftler oder so etwas an diesem Problem arbeiten können, sondern dass jeder Einzelne bei seinem Plastikkonsum, bei seinem Verbrauch darauf achten kann, was er da gerade kauft und wie er diesem Problem entgegenwirkt. Es gibt ja auch schon zum Beispiel bei Fischprodukten viele Siegel wie das MSC-Siegel, was wirklich gute Fischprodukte, also in Anführungszeichen gute Fischprodukte, kennzeichnet und sozusagen auch, es gibt ja viele Sachen, zum Beispiel, wenn man ein Fischprodukt kauft, dass dann 10 Cent an eine Organisation zum Beispiel gehen, zum Beispiel Greenpeace, die sozusagen auf dieses Problem aufmerksam machen und die an diesem Problem arbeiten wollen. Und ich finde, daran sieht man, dass jeder Einzelne in seinem Verbrauch und in seinem Konsum was bewirken kann, wenn er ein bisschen sich mehr informiert und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit diesem Problem entgegenbringt.
Ich würde aber sagen, dass wir jetzt das Thema ausreichend beredet haben. Danke, dass wir uns hier so gut miteinander unterhalten konnten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns demnächst wieder.
Schönen Tag euch noch.
Schönen Tag, ich bedanke mich fürs Zuhören.